Wenn wir einfach die harten Fakten nehmen und die tun auch weh als Frau, ne? Die tun einfach weh, wenn man einfach weiß, ab dem und dem Alter, na, und das ist 35, wo du dich ja nicht alt.
Fallzahlen nennen?
Ja, ja.
Was schätzt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Zyklus schwanger zu werden, wenn man 25 ist?
Wenn man 25 ist? Mhm. 60?
25%. Und wenn man 35 ist?
Oh Gott, will ich gar nicht hören.
10%. Und wenn man 40 ist? 5%.
Woo.
Wenn man 40 Jahre alt ist, ist die Chance, in einem Zyklus schwanger zu werden, 5%.
Ist ja fast wie ein Sechser im Lotto.
Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining. Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Danhauer.
Oh, voll in der falschen Tonart. Unser Intro, ne? Wir können es nicht singen. Wir müssen es immer wieder.
Aber du. Ja, erstmal herzlich willkommen in der richtigen ersten Folge vom neuen Hebammsalon 2.0. Sagt man das so?
Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, wie toll. Wir sind ganz geflasht, ja. Oder?
Ja, es ist ja auch eigentlich alles beim Alten. Die Musik ist gleich geblieben. Ich habe die beste Freundin und Podcastpartnerin hier vor mir sitzen, die mich anstrahlt. Ich freue mich riesig. Und wir hatten ja letzte Woche für euch so eine kleine...
Eine nur ein Spoiler eigentlich.
Ja, so eine, sagt man nicht, Pilotfolge.
Genau, Nullfolge.
Ja, wo wir einfach nur ein bisschen gequatscht haben. Und danke einfach, dass ihr uns noch mögt und dass ihr da seid und auch für alle Neuen hier.
Incredible, ihr seid toll.
Ja, also wir haben das, es war auf jeden Fall, unsere Herzen sind noch ganz warm und geflasht und wir freuen uns einfach, dass ihr uns nicht vergessen habt, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr Lust auf den Hebammsalon habt und heute geht's richtig los. Haben wir ja erzählt letzte Woche. Wir sind jetzt strukturiert von vorne nach hinten und machen...
Genau,
Wir haben ein
Konzept und wir gehen chronologisch vor. Das ist für einige, für euch vielleicht ganz toll, weil ihr irgendwie gerade frisch in dem Thema seid, Kinderwunsch und Kinderplanung. Und für andere vielleicht, dass sie sagen, oh Mann, ich bin hochschwanger und ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt noch eine Folge, wie man eine Geburt einleiten muss und so. Wir haben ja ganz viele alte, tolle Folgen. Die werden ja nicht schlecht. Die sind ja alle noch da und die dürft ihr natürlich auch weiterhin hören. Und ab und zu gibt es auch mal einen Querverweis, oder? Weil wir haben irgendwie 70 Folgen oder so aufgenommen.
Wow, ne?
Und wenn wir jetzt so sagen, wir machen so kleine Mini-Staffeln, dann bedeutet das, dass wir pro Themenkomplex so zwischen 4 und 6 Folgen aufnehmen werden. Und das heißt ja dann eben auch, dass es eine begrenzte Anzahl dann ist. Also irgendwann ist auch diese Staffel dann wieder zu Ende. Aber es gibt natürlich alte Folgen, auf die wir auch immer mal wieder hinweisen wollen. Ne? Also wir wollen uns ja jetzt hier nicht wiederholen, aber hier und da gibt es dann immer schon noch, wo wir genau wissen, ey, da haben wir ausführlich auch mit einem tollen ExpertInnen-Gast irgendwie drüber gesprochen und dann werden wir euch immer mal auch einen Querverweis schicken, wo ihr dann sozusagen...
Und was man auch immer nicht vergessen hat, wir haben auch ein tolles Buch.
Ja, genau. Wir haben auch noch den Hebammsalon als Buch, genau, wo wir eure Lieblingsfolgen sozusagen, also es sind nicht alle Folgen, ungefähr die Hälfte, ne? Ich glaube so 38 oder so.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein super kurz, gut fundiert, alles so zusammengefasst. Ich finde es auch immer ganz gut so für Familie, das Buch zu verschenken, weil wir da einfach so viele wichtige Informationen drin haben. Und wer jetzt nicht irgendwie zum Beispiel guter Hoffnung, das kannst jetzt ja nicht irgendwie deine, also das lesen ja nicht so die ganze Verwandte.
Nein,
das liest man als Schwangere selber oder dein Partner und Partnerin. Aber jetzt so, ich finde das für das Dorf ist das Buch auch ganz gut, weil es einfach gut zusammengefasst ist und damit die auch so ein Verständnis haben dafür. Und da sage ich auch immer, ist das Hebammsalon-Buch einfach perfekt, weil es einfach richtig gut alles so kurz und knapp und fundiert zusammengefasst ist. Und das kann man einfach auch gut seinem Dorf geben oder auch seiner Schwiegermutter oder seiner Mutter, um einfach nochmal so ein bisschen zu sagen, so läuft das jetzt gerade. So, ja. Oder so, das ist so der aktuellste Stand. Und da könnt ihr nämlich auch immer gerne reinschauen, wenn ihr das nicht bei den alten Folgen findet. Also genau, also es gibt, glaube ich, genug Informationen und jetzt starten wir heute von vorne. Karin, ich freue mich. Mhm. Ja, ich finde es auch ganz gut, dass wir das jetzt mal so chronologisch durchgehen, auch für uns nochmal so im Kopf so, ne? Einfach so, dass immer, dass man wirklich von vorne anfängt, so dieser Gedanke, wann kommt der Gedanke überhaupt so, ja, möchte ich Kinder oder möchte ich keine Kinder, Kinderplanung.
Haben uns ja auch immer ganz viele geschrieben, da war ich fast überrascht, ne? Dass wir durchaus auch eine kleine Fancrowd hatten von Frauen, die sagen, ich bin zwar noch gar nicht schwanger
und ich höre euch trotzdem.
Und ich höre euch trotzdem und so. Und also gerade dieses Thema, schwanger werden und Mutterschaft, sich dem so langsam anzunähern und sich das erste Mal die Frage zu stellen. Also wahrscheinlich irgendwie, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gedacht habe, ich kriege keine Kinder oder sowas. Aber irgendwann wird es ja konkret und das ist ja was anderes, als wenn man mit 13 irgendwie sagt, ich möchte später einen ganz tollen Mann haben und drei Kinder haben. Und so irgendwann wird es ja sozusagen qua Lebensalter in einer Weise dann auch theoretisch und auch praktisch möglich. Und dann fragt man sich das dann ja schon, ob und wann. Und spielen alle möglichen Dinge da ja eine Rolle. Irgendwann geht es dann auch los, dass man vielleicht selber das noch gar nicht spürt, aber auf jeder Familienfeier irgendwie von Oma Friederike dann irgendwie gefragt wird, so. Und man selber so, so.
Und wo wir gleich mitten im Thema sind.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Genau. Bist du denn immer geplant schwanger? Also war das bei dir eine entschiedene und eine klare Sache?
Das ist ja eine sehr, 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 sehr private Frage. Aber ich, nee, ist kein Problem. Ich kann da gerne was zu sagen. Auf jeden Fall war es nicht geplant. Also da hatte ich jetzt, dass ich jetzt vier Kinder haben werde. Also ich glaube innerlich schon. Sonst wären sie auch nicht da. Das habe ich mir jetzt nicht so erträumen lassen. Aber ich hatte schon immer so diesen Impuls, dass ich eine junge Mutter sein möchte.
Ja, ne? Du hast ja auch deinen ersten Sohn, den hast du ja auch jung bekommen.
Ja.
Also warst du jünger als ich jedenfalls. Also das ist dann für mich jung. Aber das ist ja auch so eine komische Wahrnehmung. Na, alle, die jünger als man selber ein Kind kriegen, sind voll jung.
Ja, aber ich finde das jetzt auch in der Hebammenarbeit. Ich denke ja immer noch, ich bin 25. Und wenn ich jetzt Frauen betreue.
Ich bin älter als du, ich kann dir nur sagen, es bleibt so.
Ja, wenn ich jetzt
Frauen betreue. Schere geht nur leider immer weiter auf.
Wenn du Frauen betreust, das geht dir ja, also ich meine, ab und zu machst du ja nochmal eine Betreuung. Wenn man dann das Alter dann liest, ist ja klar, die müssen ja jünger sein. Ne? Die können ja nicht gleich alt sein, dass man halt denkt, okay, jetzt bist du bei den 90ern angekommen.
Bei den 90ern, 2001. Ich habe gerade in meiner Akupunktursprechstunde eine Frau, die ist 2001 geboren und ich gleich so, oh, Teenie-Schwangerschaft.
Ja, also sie ist im besten Zeitalter, um Kind zu kriegen.
Jawohl, da kommen wir ja gleich ausführlich zu. Jawohl. Ich war 34, als ich meine erste Tochter geboren habe.
Kurz vor Risikoschwangerschaft.
Kurz vor Risikoschwangerschaft, als ich, ja vor allen Dingen, wann man schwanger wird und wann man das Kind kriegt, da liegt ja im besten Fall auch noch einige Zeit dazwischen.
Hoffentlich.
Ich war 34 bei ihrer Geburt, also 33, als ich schwanger wurde. Und das fühlte sich für mich damals auch genau richtig an, aber auf keinen Fall jetzt irgendwie spät und so. Und das kommt ja auch dann immer so ein bisschen drauf an, also die Geburt des ersten Kindes, wenn man mehrere Kinder kriegt, dann liegen da zwischen ja dann irgendwie auch so ein paar Jahre. Und du warst wie alt? Sag mal, ich bin immer
schwanger,
so schlecht im Rechnen.
Schwanger 25 und oder jetzt muss ich rechnen. Ich bin 38.
Jedenfalls deutlich unter dem Durchschnittsalter. Ja. Das liegt, glaube ich, irgendwie beim ersten Kind so um die 30. Und das war ja vor 20 oder 30 Jahren noch anders. Und das hat ja auch verschiedene, in erster Linie, gesellschaftliche Gründe. Also, dass wir Frauen sozusagen eben nicht sozusagen unsere für uns zugedachte Rolle ist, wir heiraten und kriegen dann ein Kind, sondern wir können mittlerweile verhüten und wir können mittlerweile sogar studieren und eine richtig coole, teure und eine bereichernde Ausbildung machen und uns in unseren Berufen ausleben und uns überlegen, was wir wollen. So, wir haben ja quasi.
Und auch ganz klar Nein sagen zu.
Zumindest sagen das immer alle, wir haben die Wahl.
Aber wir können auch Nein sagen.
Ja, natürlich, klar.
Mein Body, my choice. Genau. Hast du Freundinnen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben? Ich habe eine ganz gute Freundin, die natürlich Patentante ist.
Tatsächlich. Genau, das ist dann immer der gebuchte Job dann.
Ja, die hat sich gleich gesagt, ich möchte hier.
Also ich habe eine Freundin, die keine Kinder hat. Und oder sagen wir mal so, ich habe eine gute Bekannte, die keine Kinder hat. Also weil ich frage mich jetzt gerade so, inwieweit ist das Thema zwischen uns? Und ich bin nicht gut genug mit ihr befreundet, um sie tatsächlich all diese Dinge, die ja total spannend sind, nämlich inwieweit ist das eine bewusste Entscheidung oder inwieweit entscheiden Lebenssituationen ja für uns. Also weil beim Kinderkriegen ist es natürlich so, dass man das entscheiden kann und dann trotzdem geschehen ganz andere Dinge.
Ja.
Also es gibt ja Frauen, die entscheiden sich, ich möchte gerne ein Kind bekommen und bekommen dann aber keins. So, und das kann ich, und da das eben auch ein sehr fragiles und ein sehr persönliches und ein sehr biografisch, emotional hoch aufgeladenes Thema ist, wenn ich so sage, bin ich ihr nicht nah genug, als dass ich mir anmaßen würde, dass sie fragen zu dürfen. So, also mein Gefühl ist, dass das so eine Mischung ist aus hat sich nicht ergeben und jetzt ist es eben qua Biologie, also ich würde also ich will jetzt hier auch gar nicht ins Detail gehen. Also so, sie ist jetzt 49 und das war's jetzt so. Und ich glaube, es ist okay so, aber es ist nicht wirklich entschieden. Und ich glaube, so geht es vielen. In egal welche Richtung es irgendwie geht, dass es eine Mischung ist aus eigener Entscheidung und aus dem, was das Leben mit uns vorhat.
Nee, also ich habe wirklich eine richtig gute Freundin, die hat ganz klar gesagt, das war nicht auf ihrem Lebensplan und die sich ganz bewusst dagegen entschieden hat. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft auch immer, weil geprägt ist ja sozusagen, Frau wird Mutter. Ne? Also das ist ja schon so irgendwie vorgegeben. Und für sie war einfach klar, nee, das ist nicht ihr Weg. Und sie ist auch super happy und lebt eine ganz erfüllte Partnerschaft. Und da hat sich das einfach nicht ergeben. Er hat auch einen Mann, der auch keine Kinder hat.
Ja, im besten Fall ist das ja dann so. Ne? Also das, da kommen wir vielleicht auch noch kurz zu. Das ist ja dann schon auch ein Thema. Im besten Fall wollen beide das Gleiche. Ne?
Ja.
Und das ist ja dann schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen Glückssache, aber häufig ist man ja schon in einer langjährigen Beziehung und dann wird es erst so konkret, dass man sich das beide auch lange offen gehalten hat. Im Sinne von, ja, lass mal gucken, irgendwann schon Kinder und so. Und wenn dann aber der oder diejenige, also ein Teil der Liebesbeziehung, dann irgendwie doch, also weißt du was, irgendwie habe ich mir das dann doch anders überlegt und eigentlich will ich doch lieber nicht, dann ist das ja schon auch heavy.
Hart, es ist super hart. Ich kenne aber auch wirklich einige Beziehungen, wo es einfach so ist, dass der eine das halt mehr wollte, bei den anderen, dann hat es auch funktioniert, aber auch es einfach zur Trennung geführt hat, ne? Weil das ist halt einfach, wenn der Kinderwunsch da ist und dein Partner oder Partnerin diesen nicht hat, dann muss man sich halt entscheiden, ne? Also das ist so.
Es ist halt eine der Entscheidungen im Leben, wo es keinen Kompromiss gibt, ne?
Ja.
Also so, man kann, keine Ahnung, willst du ans Meer oder in die Berge im Urlaub oder irgendwas? Also man kann für alles mögliche Kompromisse finden oder entscheiden, ach, dann fahren wir erst in die Berge und dann ans Meer im nächsten Jahr oder irgendwie sowas. Bei der Entscheidung für oder gegen Elternschaft gibt es eben keinen Kompromiss. Und weil das eben für uns so eine mit unserer eigenen Identifikation zusammenhängende Entscheidung ist, sehe ich mich als Frau und auch als Mutter, sozusagen davon Abschied zu nehmen, einer Beziehung zuliebe oder dem anderen gegenüber zuliebe, das ist einfach eine schwere, also durch irgendwas ja auszugleichende, also auf einer systemischen Ebene, Entscheidungen, die man miteinander trifft. Ne? Also grundsätzlich Kinder ja oder nein, aber ich finde ganz ehrlich schon auch das Thema Kind 2 ja oder nein. Ne? Also wenn wir jetzt vom Kinderwunsch sprechen, auch jetzt hier in dieser Folge, hören uns ja bestimmt auch viele zu, die haben schon ein Kind. Und dann ist sozusagen diese Entscheidung Mutterschaft ja getroffen. Aber beim Zweiten geht das im Prinzip gar nicht so unwesentlich anders, oft ja auch weiter. Und da ist es, also da finde ich interessant, was du dazu sagst, ist es in meinem Freundeskreis ganz klar geschlechtsspezifisch so, dass es eher die Frauen sind, die sagen, ich möchte noch ein zweites Baby. Und dass die Männer dann sagen, echt, wir sind doch schon Eltern, wir haben doch schon eins, das ist doch super. Wieso das jetzt alles irgendwie nochmal neu starten oder irgendwas, dann müssen wir umziehen oder dann wird, also so diese Synergieeffekte, die es dann so gibt. Ja, habe ich also gerade aktuell auch, vielleicht weil es so aktuell ist, gerade wieder in meinem Freundeskreis.
Ich kenne auch ganz viele Väter, die einfach sich wirklich mehr Kinder wünschen und auch das schon, finde ich, manchmal im Wochenbett auch thematisieren, so, oh, das war super.
Oh, wann das nächste?
Super, können wir ja gleich weitermachen, wo du echt denkst, kann man sich erstmal kurz erholen und klarkommen. Also es sieht dann natürlich, gerade wenn irgendwie so eine Geburt so super gut gelaufen ist und alles klappt, so, ja, können wir ja sofort.
Wir machen gleich das Nächste.
Ja, wir machen gleich das Nächste. Also ich habe auch, kenne da auch viele Männer. Aber wollen wir mal vorne anfangen? Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, Karin? Ja, jetzt haben wir uns ja gerade unsere Zeitpunkt so schon. Das hat natürlich.
Der richtige Zeitpunkt, den gibt es nie, wenn man sich sozusagen im planerischen Sinne dem Thema annähert. Also weil ja immer noch irgendwie was dann, also es gibt ja so Wörter wie Bucketlist und dann sagen Leute, dann ich will erst noch da und dahin reisen und dann da und da mich ja, wie sagt man,
hattest du eine Bucketlist vorher?
Als ich in dem Alter war, gab es das Wort Bucketlist noch überhaupt nicht.
Du bist immer so, als wenn du so alt bist. Meine so. Junge, schöne Partnerin hier.
Genau. Frisch wie am ersten Tag. Also natürlich ist es so, dass man irgendwie sagt, aber es wird ja dann auch immer so getan, als sei dann das Leben vorbei. Also so nach dem Motto, das muss man dann noch machen, weil danach geht das ja alles nicht mehr. Das ist ja schon mal der erste Quatsch. Aber was eben kein Quatsch ist, ist, dass sich dann das Leben grundlegend verändern wird. Und das ist ja einfach auch so ein Punkt, wenn man, also das war für mich ganz klar ein Punkt. Ich war ja schon 10 Jahre Hebamme, ne, bevor ich meine erste Tochter bekommen habe. Und es war schon auch ein Grund, dass ich so in der Realität sehr verhaftet war. Ich hatte wenig sehr romantische Vorstellungen davon, wie das ist, ein Baby zu kriegen. Also wieder im Kreißsaal, wie man sich lebhaft vorstellen kann. Aber auch über das Leben mit Kindern. So, also alles, was daran toll ist, fand ich natürlich noch großartiger durch das viele Wissen. Aber auch alles, was daran eine Herausforderung ist, war mir schon auch sehr klar, dass das eine Herausforderung ist. Und ich, als ich selber noch keine Kinder, ich bin nicht so der Typ, der so, also kennst du das auch aus deiner Hebammenausbildung? Es gab so ein paar, ne, wenn man da noch ganz jung ist, die meisten in der Hebammenausbildung sind ja sehr junge Frauen. Also klar, ne, nach der Schulausbildung macht man sich auf in den Beruf. Ich auch, gleich nach dem Abi, irgendwie so. Und dann gab es aber so eine Fraktion, hatte die auch in eurem Kurs, von jungen Hebammenschülerinnen, hießen die damals noch, Studentinnen, die so, wo man so, ne, warum willst du Hebammen werden? Oh, weil die Babys sind so süß. Die waren schon so baby-crazy mit 19 und fanden das Süßeste der Welt, haben irgendwie liebend gerne die Nachtdienste gemacht mit 7 Kindern auf dem Arm und waren so babyverrückt. Das war ich nie. Also ich fand Babys immer
aber,
schon süß
aber
und so.
Aber das, finde ich, ist gerade in der Hebammenausbildung damals.
Da kommt man ganz schnell auf den harten Boden.
Fand ich das eher nicht so, weil also genau deshalb habe ich mich für den Hebammenberuf entschieden, weil es halt sozusagen nicht um das Baby nur geht, sondern um die Frau.
Voll klar.
Und das waren eher immer die, das finde ich immer eher so, das sagt man jetzt, weiß ich, ob ich jetzt diesen Begriff wieder richtig sage, aber bei Kindern-Krankenschwestern, die ja bei uns im Nebengebäude waren, die, das merke ich auch heute noch, wenn ich auf der.
Die haben uns immer gehasst.
Genau, wenn ich auf der NEO oder so bin, dass ich einfach merke, die lieben es einfach, diese Kinder zu versorgen und am besten sollen auch oft die Eltern nicht so der Teil davon sein. Und das,
ja, natürlich.
Das ist der Unterschied, finde ich so. Deshalb kann ich das jetzt für meinen Kurs.
Was ich damit sagen wollte, ich war verstehe. Eben überhaupt nicht so. Und es war eher so, dass ich in den ersten Hebammenjahren, ich habe ja dann auch sofort freiberuflich gearbeitet und also in den ersten Hebammenjahren, wenn man noch keine Kinder hat, dann arbeitet man natürlich unglaublich viel. Nach dem Nachtdienst macht man noch 5 Hausbesuche und alles, ja, yeah, kein Problem. Und sich dann fragt, so, hä, was haben die denn alle so mit dem Schichtdienst? Man kann auch hier voll 80 Stunden in der Woche schrubben, das ist überhaupt kein Problem. Ja, in 10 Jahren sieht das dann auch meistens anders aus. Aber das war schon ein Grund, dass ich dann dachte so, okay, das ist schon auch krass. Also auch im Sinne, im lebensverändernden Sinne so, ne, so ein Baby. Also ich habe da einfach eine sehr realistische Vorstellung von Wochenbett, von schlaflosen Nächten, von sehr lange, sehr schlaflosen Nächten, von Beziehungsherausforderungen und so. Und ich habe dann schon einfach immer gedacht, so, ich fühle mich da noch nicht erwachsen genug. Aber das ist, wie du sagst, das, an den Punkt kommt man ja nie. Ne, dass man sich erwachsen genug fühlt, rechtzeitig die Steuererklärung zu machen und rechtzeitig die Vorratsschränke aufzuräumen, bevor die Lebensmittelmotten zuschlagen und so. Das sind ja für mich alles so Erwachsenen-Issues. Früher habe ich immer gedacht, wenn man erwachsen ist, dann hat man das ja zumindest irgendwie auf Zack und so. Also nichts davon tritt ja ein. Aber mit dem Kind ist das ja tatsächlich so der erste Schritt, erwachsen werden. Dann wird es ja einfach wirklich ernst.
Dann wird es ernst.
Dann ist irgendwie nicht so, ach nö, ja doch nicht oder sowas. Das ist ja dann alles lifelong. Und
da kommen wir ja dann darauf, auch wenn man das halt zum ersten Mal merkt, so okay, it's
und das kann man auch mit 18, 19, 20. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe ja eine Tochter, die schon 18 ist. Und die ist schon so drauf, dass die sagt, also ich weiß nicht, ob ich mein Studium erstmal fertig machen muss. Man kann auch im Studium Kind kriegen und so. Und dann ist man halt jünger, wenn man dann kann man auch, also dann kann man auch, so wie du ja auch, 4 Kinder easy kriegen, ohne dass man sich so doll beeilen muss und so, ne? Daran denkt man natürlich noch nicht. Also, aber so diese ganze Herausforderung, wann will man ein Kind kriegen? Also biologisch gesehen ist das ausgesprochen sinnvoll.
Genau, also biologisch kommen wir gleich drauf hin, aber so um nochmal diesen Zeitpunkt so festzulegen, ist natürlich super individuell. Ne? Da spielen einfach ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, die man jetzt nicht so, wenn wir jetzt auf unser Hebammenwissen gleich zurückgehen und mal über den Körper der Frau sprechen, über den weiblichen Zyklus und so weiter, dann hat das ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Aber das ist ja nicht nur, das spielt ja nicht nur die Rolle, sondern einfach auch, was möchte ich, ne? Möchte ich mein Studium, möchte ich im Studium Kind kriegen? Was, ich lese gerade ein Buch, das spielt 1920, aber hat angefangen 1890. Ich lese ja gerne so in diesem Alter und auch über Frauen, die sozusagen da die, es geht auch um eine Frau, die einfach die Liebe zur Medizin entdeckt und dann einfach als eine der ersten da halt ihr Medizinstudium durchzieht. Und das ist natürlich einfach noch eine Frage, da hatte die Frau ja überhaupt gar keinen, also ich bin immer wieder erschüttert überhaupt, auch wie das war, was Verhütung angeht, was Sex angeht. Ne? Das war einfach krass, in dieser Zeit geboren worden zu sein und dann so zu leben, überhaupt keine Selbstbestimmtheit zu haben.
Determined.
Ist halt einfach krass und das ist ja sozusagen, wann du jetzt für dich meinst, wann der richtige Zeitpunkt ist, ist natürlich einfach deine gesellschaftlichen, also in welchem gesellschaftlichen Kontext du gerade stehst, was du machen willst. Ne? Das ist natürlich super individuell und
aber daran scheitert auch jede feministische Grundtheorie, ne? Also, ja. Also auch, ich will jetzt hier nicht irgendwie zu sehr immer Anekdoten erzählen, aber meine Tochter schreibt gerade eine Hausarbeit in Philosophie. Über Simone de Beauvoir und Judith Butler. Hat sich gleich die beiden richtigen ausgesucht.
Super.
Vor allem zweitere, oh Alter, mega anstrengend, ey. Kann man Judith Butler lesen. Jedenfalls fand ich das auch total interessant, weil das ist ja für mich als Hebamme, ich bin ja so nah dran erstmal auch an der Medizin und an der Biologie, zu der kommen wir ja gleich noch. Und da sind ja gewisse Sachen, sind ja Fakten und die können wir jetzt als Feministin toll finden oder nicht, die sind einfach dann leider unbarmherzig, so wie sie sind. Und dieses, und ich fand das sehr beruhigend, dass es eigentlich keine feministische Theorie gibt, die dieses, ich sag jetzt mal Fortpflanzungsthema, um das mal ganz nüchtern zu beschreiben, in irgendeiner Weise in die Theorie verpackt kriegt. Weil Fortpflanzung ist immer asymmetrisch. Mhm. Immer. So, und das ist nicht biologistisch oder sowas. Allein schon das ein furchtbares Wort. Und wo man natürlich auch in unseren Zeiten, wo natürlich zwischen Sex, also dem genetischen Geschlecht qua Chromosom und dem Gender irgendwie so unterschieden wird, was ja auch wichtig ist, das zu tun, ist das sozusagen in Fortpflanzungsthematiken, man braucht halt ein Spermium und eine Eizelle und das ist dann eben binär. So, und da können wir jetzt irgendwie, das ist nicht heteronormativ und das ist nicht irgendwie binär vernagelt oder irgendwie oder biologistisch oder traditionalistisch oder reaktionär oder irgendwas, sondern das ist einfach eben auch die Biologie, der wir hier unterworfen sind.
Das sind Fakten.
Und das sind Fakten und genauso, und die sind dann auch nicht charmant und auch nicht woke oder so, sondern die sind wie sie sind. Und wenn ich sage charmant, also ist es dann ja irgendwie das Nächste, was man dann uncharmanterweise um die Ohren gehauen kriegt, nämlich das optimale Fruchtbarkeitsfenster, was mit Selbstverwirklichung ja dann auch nicht in erster Linie was zu tun hat.
Ja, da sind wir. Wann
die Biologie will am liebsten, dass wir mit 25 damit durch sind, also dann, wann du gestartet hast. Also so in den 20er, also in unseren 20er Jahren, sind wir am fruchtbarsten, alles Beste geht Zeit. Am einfachsten, alles ist am saftigsten, die Eizellen vor allen Dingen, die ploppen, also sprudeln vor Energie aus einem raus und wollen dann alle Babys werden und die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist enorm hoch und krass, dann läuft das Ganze wie geschmiert.
Krass, ne? Wenn man das einfach so, so wirklich diese Fakten, die sind einfach da, der weibliche Zyklus funktioniert zwischen 20 und 30,
absolute ist der beste Frechheit.
Ist die beste Zeit für uns, Kinder zu bekommen. Und wenn man einfach sieht, wann wir Kinder bekommen, dann ist es natürlich einfach genau. Krass.
Das ist, ne? Da schon auseinander.
Ja, und da leiten wir gleich unsere erste Rubrik ein.
Was ich gerne früher gewusst hätte. Dass man am besten früh damit anfängt. Und dass die Wahrscheinlichkeit, spontan schwanger zu werden, einfach mit 35 schon, ich habe das eben Frechheit genannt, dass es so ist, dass die Zahl an spontanen Schwangerschaften oder wie lange muss man warten auf ein Baby, dass das eine exponentielle Kurve ist.
Krass.
Ja, voll doof.
Ja, und ich meine, wir sehen es ja einfach in der täglichen Arbeit, wann, also die meisten Frauen, die ich beim ersten Kind betreue, sind halt nicht zwischen den 20 und 30ern. Ja. Klar gibt es mal immer wieder, aber wie du es vorhin gesagt hast, zu Beginn, dass du gerade eine Akupunktursprechstunde jemanden hast, der eigentlich in der besten Phase seines Lebens ist um ein Kind zu bekommen, dann eher
die
so
denkt. Die immer
so,
gesagt, oh, du bist aber mutig.
Ja, genau. Genau. Und das ist halt auch einfach gesellschaftlich nochmal so, dass wir einfach da einfach auch ganz anders denken müssten, ne? Weil dann hätten wir natürlich weniger Probleme, einfach um einfach auch schwanger zu werden. Weil wenn wir einfach die harten Fakten nehmen, und die tun auch weh als Frau, ne? Die tun einfach weh, wenn man einfach weiß, ab dem und dem Alter, ne? Und das ist 35, also, wo du dich ja nicht alt...
Ein paar Zahlen nennen.
Ja, ja.
Was schätzt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Zyklus schwanger zu werden, wenn man 25 ist?
Wenn man 25 ist? Mhm. 60?
25%. Und wenn man 35 ist?
Oh Gott, will ich gar nicht hören.
10%. Und wenn man 40 ist, 5%.
Wow.
Wenn man 40 Jahre alt ist, ist die Chance, in einem Zyklus schwanger zu werden, 5%.
Ist ja fast wie ein Sechser im Lotto.
So, und das ist einfach ein Alter, wo qua Lebensbiografie ja viele Frauen sagen, so jetzt habe ich den Mann, der ist toll und der muss sich nicht noch irgendwie Hörner abstoßen. Und ich habe in irgendeinem, also ne, der sagt auch wirklich ja und das ist alles toll. Man wäre ja auch nicht irgendwie gleich nach einem halben Jahr vielleicht oder vielleicht auch doch. Also manchmal ist das ja auch vielleicht das Beste. Aber so, ne, alles ist sozusagen so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann kriegt man schon, ja, tja, das wird schwierig jetzt, ne? So, und das ist echt hart.
Das ist hart. Und weil wir auch einfach diesen Zeitraum einfach haben, ne? Also es ist ja schon nochmal anders als beim Mann. Und wir Frauen haben halt diesen Zeitraum, um Kinder zu kriegen. Und der Beste ist halt einfach in einer Phase, wo wir einfach oft einfach noch nicht wissen, wo will ich hin und so weiter. Und dieses Idealbild, was man auch so ein bisschen so hat, so Kind kann ich erst kriegen, wenn ich halt das und das erledigt habe, ne? Also das abgeschlossene Studium, die erste gute Stellung im Job. So, das ist ja auch so ein bisschen in unseren Köpfen drin und vor allen Dingen auch, weil die Gegebenheiten natürlich auch nicht so gut sind, um Kinder zu kriegen, wo wir beim ganzen anderen Thema wären, wenn wir auf Gender Care Gap gehen, wenn wir auf Kinderbetreuung gehen und so weiter. Da ist ja ein riesengroßes Thema, so dass wir Frauen einfach diese Entscheidung zu treffen, ein Kind zu bekommen, einfach ja auch einfach in unsere ganze Biografie eingreift und wir einfach dann auf viele Dinge verzichten müssen. Und das ist natürlich, wo man sich vielleicht mit Anfang 20 noch nicht dafür bereit fühlt. Ne?
Und ich werde da dann immer sauer. Ja. Also wenn dann den Frauen suggeriert wird, erstens so dieser Satz, you can have it all, das ist ja sowieso mein Lieblingsabkotzsatz, aber dann so auch so, als sei das eine tatsächlich reale Option. Man kann Eizellen ja auch einfrieren. Also so nach dem Motto, auch wenn du dich, das kann man alles machen und so, da will ich jetzt gar nicht im Detail irgendwie drauf eingehen, dass das natürlich damit verbunden ist, dass man, also man kann nicht einfach Eizellen einfrieren und die wieder auftauen, wie eine Backofenpizza, sage ich jetzt mal, oder sowas. Ne?
Ja, und das ist natürlich auch wieder alles
medizinisches Hamsterrad und
Geld.
Rattenschwanz und Geld und alles sowieso privilegiert und so. Ich wollte das nur sagen, ne, dass es oft ja heißt, so ach, du kannst dich ja emanzipieren von deiner Biologie und du kannst ja auch mit 40, mit 45 noch schwanger werden. Das kann man, aber es ist dann wirklich, wie du das eben beschrieben hast, eher ein Lottogewinn. Und das ist das, was mit dieser Rubrik, das hätte ich gerne früher gewusst, den Frauen, die jetzt eben noch nicht 40 sind, weil bei denen ist es so, wie es ist. So, ne? Da kann ich nur sagen, haltet euch ran und vergeudet nicht noch mehr Zeit. und sondern macht das jetzt und lebt gesund. Und dazu kommen wir auch gleich, was ihr dann alles irgendwie toll noch machen könnt, um die Chancen auf eine Schwangerschaft, egal wie alt man ist, irgendwie auch zu verbessern, dass man irgendwie gesund schwanger ist und all das. Da habt ihr natürlich auch ein paar Aktien mit drin. Aber da, ich werde da so wütend, weil den Frauen sowas erzählt wird, was nicht der Realität entspricht. Und wir MedizinerInnen schlagen da immer die Hände über dem Kopf zusammen, weil es dann irgendwie so, was, so alle Welt hat dir erzählt, mit 38 ist doch kein Problem. Ist es vielleicht auch nicht. Und vielleicht ist deine beste Freundin auch sofort, hat die einmal nicht verhütet, mit 41 nochmal schwanger geworden. Das kann alles sein und es gibt es natürlich auch.
Natürlich.
Aber die Statistiken, die sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Und dieses, das hätte ich früher gewusst, ist einfach ganz eindeutig, wie gut es ist, sich eher früher als später zu entscheiden, weil es dann einfach so ungleich leichter ist.
Das tut jetzt
Rubrik
weh.
Ende,
Rubrik Ende. Also, wollen wir mal anfangen, ne? Wie das so ist mit dem Schwangerwerden. Und vielleicht nochmal einfach ganz kurz auch nochmal so auf dieses, wie sieht es jetzt bei dir aus, ne? Also, da, man kann einfach Menschen nicht zu viel darauf sensibilisieren, dass man solche Sachen natürlich nicht fragt. Also.
So als Party-Smalltalk-Gespräch.
Also Kinderwunsch, Kinderplanung ist kein Smalltalk für eine Party. Und wenn sich Menschen einem öffnen, dann ist das ja immer in einem Gespräch, wo sie sich selber herausöffnen und nicht, dass ich diese Fragen stelle. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass da einfach ganz viele Verletzungen hinter sein können. Unerfüllter Kinderwunsch, vielleicht mehrere Fehlgeburten und so weiter. Also das ist einfach kein Thema für mal so zwischendurch, sondern sowas passiert in einem engen Gespräch, wo Vertrauen stattfindet und wo Menschen sich dann öffnen können mit ihren tiefsten Gefühlen, weil es einfach so ein schlimmes Thema ist. Und ich glaube, gerade der Kinderwunsch, also wenn man wirklich diesen Wunsch so sehr hat und es funktioniert einfach nicht und alles, und dann ist ja gefühlt sowieso alles um einen herum ist schwanger. Also, und das ist natürlich die beste Freundin, die Arbeitskollegin. Jeder wird schwanger, nur ich nicht. Und das ist natürlich für diese Frauen einfach super, super, super schmerzhaft. Und deshalb ist das einfach, denkt immer darüber nach, ob diese Frage wirklich sein muss und wenn das macht, das ist einfach keine Frage, die man einfach mal so stellt. Mhm. Und das ist kann man nicht oft genug sagen, weil ich es immer noch mal wieder erlebe und gerade auch ältere Generationen, die dann einfach dann sozusagen den Nachwuchs erwarten oder Großeltern werden wollen und so weiter. Das ist einfach, ja, wer weiß, wie lange dieses Paar schon versucht, Kinder zu bekommen. Und ja, das nochmal dazu, bevor wir jetzt einsteigen in den weiblichen Zyklus und
erstmal vielleicht auch in das ganze Thema Wissen ist Macht immer so, ne? Und wenn man bestimmte Dinge weiß, dann kann man die Dinge ja auch sozusagen aufs eigene Leben anwenden, ne? Und das Alter hatten wir eben. Es wird nicht leichter, wenn man älter wird. Es ist vor allen Dingen auch so, dass wenn man ein bestimmtes Alter erreicht ist und dann so sagt, auch mit 38 setze ich jetzt nach 15 Jahren mal das erste Mal die Pille ab und so, ne, dass man einfach auch rein statistisch, es ist vollkommen normal ist, dass man einige Zeit wartet und dass man diese Wartezeit als Puffer sozusagen ja immer auch noch einbauen muss, ne? Dass man dann einfach so, also es ist ja oft so, man nimmt die Pille, von mir aus jetzt in diesem Beispiel 15 Jahre lang, ja, weil einem quasi mit 15 gesagt wurde, so, oh, und wenn du einmal nicht aufpasst, dann schwupps, bist du schwanger. Und oft ist das in jungen Jahren ja auch tatsächlich so, ein Schuss, ein Treffer. Dann verhütet man und dann setzt man die Pille ab und dann ist ja die umgekehrte Automatismus dann gleich, ja, wenn ich jetzt nicht mehr die Pille nehme,
dann werde ich ja schwanger.
Dann werde ich ja sofort schwanger. Und das passt auch ganz gut, dann fahren wir noch in den Sommerurlaub und dann kann ich ja noch ein bisschen Alkohol trinken und dann setze ich die Pille ab und dann unter mich schwanger und das ist ja dann von der Jahreszeit, keine Ahnung, man ist ja sofort in irgendwie solchen Planungen irgendwie schon drin, rechnet schon aus, welche Sternzeichen das Kind dann ungefähr haben wird und ob man nicht vielleicht doch noch länger wartet. Naja, das sind ja, oder denkt man über sowas nicht nach? Ich habe solche Sachen dann irgendwie immer so, also ich
naja, das der wichtigste Punkt ist ja einfach erstmal unser weiblicher Zyklus. Ne?
So, genau, das wollte ich aber sagen. So, ne, wenn man Dinge weiß, dann kann man die Dinge ja auch nutzen und dann kann man sie sozusagen auf sich anwenden. Und der weibliche Zyklus, jetzt unterbreche ich dich aber auch nicht mehr, ist eben sozusagen das eine große Mysterium, wo ich auch immer wieder staune. Also ich bin natürlich Hebamme, das ist ja mein täglich Brot und natürlich weiß ich, wie ein weiblicher Zyklus funktioniert. Und die meisten wissen das im Groben auch. Einmal im Monat kriegt man eine Menstruation. Aber die Menstruation ist ja eigentlich sozusagen das Antifruchtbarkeitszeichen eines Zyklus. heißt ja auch schon Menstruationszyklus und nicht Eisprungzyklus. Aber jetzt, wenn wir schwanger werden wollen, geht es ja sozusagen um den viel wichtigeren Zeitfenster.
Den Eisprung.
Den Eisprung. Also wenn ich meine Menstruation habe, das sehe ich ja und merke das und so mit allen Sinnen.
Oder bin traurig.
Und der Eisprung ist ja ein bisschen subtiler. Und den wollen wir ja irgendwie im besten Fall irgendwie nutzen und wissen, wann dieser Zeitraum ist. Und da ist es dann manchmal schon erstaunlich, dass man so ein paar Dinge einfach wissen können muss und sagen, ach so, man hat gar nicht am 14. Tag immer seinen Eisprung. Also da geht es ja schon los.
Ja, da fangen wir an. Genau, also ich glaube einfach, der wichtigste Punkt ist auch, dass, wie du gerade so schön gesagt hast, Wissen ist Macht und dass wir ja schon einfach auch nicht, also dass die meisten Mädchen, ne, ihren Zyklus ja gar nicht kennen. Also wie es fängt ja an, Aufklärung brauchen wir einfach schon viel früher. Ne? Und ich meine, das ist natürlich...
80% aller Mädchen haben in der Weise gar keinen Zyklus, weil sie die Pille nehmen. Dann hat man zwar eine Menstruation alle 4 Wochen, aber hat ja keinen Zyklus.
Nee.
Wie sollen die dann herausfinden, wie sich das anfühlt, wenn man einen Eisprung hat? Das ist ja gar nicht schlimm. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass junge Mädchen ihre Pille nehmen. Es ist nur sozusagen, unsere Biografie sieht das nicht vor, dass wir uns mit unserem Körper vertraut machen und dass wir uns da besonders gut auskennen.
Ja, und uns einfach beobachten. Ne? Es gibt ja viele Zeichen sozusagen. Ja. Und ich finde es auch nochmal ganz spannend in Vorbereitung auf den Podcast. Du hast ja auch ein wunderbares Buch darüber auch geschrieben. Schwanger werden hier an dieser Stellung. Ich bin immer die...
Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben.
Ja, darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Nochmal zu sehen einfach, dass zum Beispiel, kommen wir gleich, ich greife jetzt schon wieder so ein bisschen vor, aber dass der Zervixschleim ja einfach eines der wichtigsten Zeichen in unserem Zyklus ist. Und ich meine, wer redet dann wirklich viel über den Zervixschleim?
Ja, niemand, weil Schleim ist sowieso...
Ja, Schleim ist halt eklig und sich anfassen und sich fühlen und tasten und so gucken.
Also ich würde jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Also so, wenn man jetzt davon ausgeht, Menstruationszyklus so, ne? Und diesen 28 Tagen, die wir irgendwie schon mal erwähnt haben, das ist ja auch der nächste Mythos. Menstruationszyklus 28 Tage.
14. Tag Eisprung.
Genau, ne?
Also Mitte.
So, es haben irgendwie noch nicht mal die Hälfte aller Frauen haben einen Zyklus von 28 Tagen plus minus 2 Tage.
Genau, wir haben hier so schlaue Zahlen. Da können wir mal vorlesen, auch mal, wenn wir das schon mal haben, ne? 16,32% der Frauen hatten ihre Periode alle 28 Tage. 12% alle 27. Ungefähr 12, 29, 0,17 der Frauen alle 21 Tage oder kürzer.
Also genau, der längere Zyklus ist deutlich häufiger. Ich finde, also, ne, also Zahlen, also was ich als Take-Home-Message an dieser Stelle, ein Zyklus ist regelmäßig, wenn er zum Beispiel nicht mehr als 5 Tage abweicht. Das ist ja auch schon nicht mehr das, was Frauen als regelmäßig empfinden. Wenn ich irgendwie Frauen frage hier, ne, bei der Zyklusanamnese zum Beispiel oder den errechneten Termin nochmal, warum kommt denn das Baby nicht und warum sieht das alles noch so unreif aus und so. Und dann erzählt die mir, ja, mein Zyklus, der war auch immer total unregelmäßig, 35 Tage plus minus 2 Tage. Also erstens ist es nicht unregelmäßig und ne, wenn der Zyklus 35 Tage ist, ist es ja ganz wunderbar. Das muss man nur wissen nachher auch für die Terminbestimmung, weil das ja Konsequenzen hat. Also der Zyklus einer Frau bietet so viele Chancen, verwertbare Informationen rauszugewinnen. Du hast eben den Zervixschleim schon genannt. Wenn man sich dann fragt, wann der Eisprung ist, das ist ja für die Frage, schwanger zu werden, die einzige interessante Frage. Und wenn man dann weiß, dass man am Eisprung gar nicht fruchtbar ist, sondern am Tag vorher. Ja. Und das ist nur ein winzig kleines Zeitfenster ist im Zyklus, wo man überhaupt schwanger werden kann. Wenn wir jetzt mal nur spaßeshalber bei den 28 Tagen bleiben, dann seid ihr in diesem Zeitfenster von 28 Tagen nur 18 Stunden fruchtbar.
Wow, ne?
28 Tage, anderthalb Tage seid ihr nur fruchtbar. Und es ist natürlich gut, wenn man diese anderthalb Tage herausfindet, weil da könnt ihr vögeln, wie ihr wollt, drumrum. Wenn ihr den richtigen Zeitpunkt nicht trefft, dann könnt ihr gar nicht schwanger werden. So, und dann gibt es irgendwie so irgendwelche Clue-Apps oder sowas, also Menstruations-Apps, die toll sind, um den Menstruationszyklus zu tracken, aber die nicht Kinderwunsch-Apps sind, weil die sich überhaupt nicht fokussieren auf die kinderwunschrelevanten Fragen, nämlich die Frage, wann habe ich einen Eisprung? Und das Problem ist ja auch, wenn man einen Eisprung hat, dann ist das fruchtbarste Zeitfenster schon vorbei, weil die Spermien ja noch einen weiten Weg zurücklegen
müssen. Sondern eigentlich musst du halt einfach davor
sozusagen. Und 2, 3 Tagen vor dem Eisprung und seid ihr am fruchtbarsten.
Deshalb? Was sollte man eigentlich am besten tun? Es ist ja auch immer so, dass man sich, viele sagen ja so, okay, dann musst du dir alles aufsparen.
Ja, häufig Sex haben. Häufig natürlich. Sex haben. So diese, genau, so, ja. Ne, an diesem Tag Wecker stellen und den Mann aus dem Meeting herbeitelefonieren und so, wenn der,
eigentlich die Woche vor dem Eisprung.
Positiv ist. Die Woche vor dem Eisprung habt einfach jeden Tag Sex. Sex. So, das ist so. Nicht jeden zweiten Tag, sondern jeden Tag. Sind immer genug Spermien, meistens. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Ja. Also ein Spermiogramm, weil man ja davon ausgeht, dass Frauen, die 30 sind und nicht schwanger werden, dass da die Verteilung der Gründe so 50-50 Männer, Frauen verhaftet ist. Bei Frauen, die älter sind, das ist nicht so. Da ist der häufigste Grund bei einer Frau, die 35 ist plus, ist der häufigste Grund, dass sie einfach 35 plus ist und dass ihre Eizellen leider nicht mehr tauffrisch sind. Aber daran kann man auch was ändern oder zumindest kann man nur unterstützende Dinge tun. Dazu kommen wir auch gleich noch. Also es geht darum, den Eisprung herauszufinden und wenn man den Eisprung hat, einige Frauen merken den ja auch. Ne, also ich, Eisprünge sind, ne, und andere Frauen sagen, ich merke das nie.
Aber es ist natürlich auch nicht irgendwie, da gibt es jetzt nicht Studien sozusagen.
Da gibt es wenig Studien und man weiß auch gar nicht genau, was man, also man merkt nicht plopp, wie die Eizelle aus dem Eierstock rausploppt. Also die ploppt ja wirklich, ist ja richtig so eine kleine Explosion. Das merkt man nicht, sondern man merkt diese kleinen Tropfen Flüssigkeit, die in dieser um die Eizelle herum ist ja so Flüssigkeit, die ist ja so eingebettet.
Also ich spüre das nicht.
Tropft es aufs Bauchfell. Und das ist das, was einige Frauen merken.
Ja.
Und das merkt man aber eben auch oft erst nach dem Eisprung und nicht davor. Wir wollen ja wissen, was man davor merken kann. Und das einzige Körperzeichen, was zuverlässig ist,
Zervixschleim.
Ist der von Sissi eben schon erwähnte Zervixschleim.
Aber es ist wirklich krass, ne? Also ich finde das wirklich so, wenn man das wirklich mal, wenn ihr darauf wirklich achtet, das ist so, so toll.
Ja.
Und gibt euch einfach.
Und wenn man das einmal bei sich gesehen hat, was damit gemeint ist, dann sagt man, ach so, der, ja, den kenne ich.
Ja.
Ja, und ne, dieser Zähe, so ein bisschen wie Uhu ist
ja,
der so.
Ja, und wenn du halt einfach, Schnodder, wenn du einfach also so ein fruchtbar so. Wirst, dieses Gleich, also was das ist einfach so wirklich, das merkt man ja schon, ne, wir sind ja hier im Hebammensalon, da gibt man ja Deep Talk, wenn man sich sozusagen auch sauber macht, wenn man auf Toilette war und dann ne, dieses
glitschige Gefühl,
also eigentlich perfekt, um weitere Sachen zu machen, dass man einfach da schon merkt, so wow, ja, weil wie du halt sagst, ne, wenn ihr den Eisprung rausgefunden habt und da gibt es ja auch diese ganzen tollen jetzt auch, ne, also ich meine, es wird damit alles Geld gemacht, wenn man jetzt sozusagen den Eisprung ermittelt mit diesen Teststreifen im Urin und so weiter, dann ist es natürlich okay, wenn das da ist.
Ja, aber die sind ja auch, ne, also die kauft euch gerne einen 50er-Pack, weil ihr braucht auch einen 50er-Pack, weil ihr müsst da so oft drauf pinkeln, den ganzen Tag ja verteilt. Ja,
damit
also kurzer Spoiler an der Stelle von mir aus, aber die sind auch nicht besonders gut.
Nee.
Die sind nicht so gut wie ein Schwangerschaftstest, der irgendwann positiv auf Beta-HCG anspricht und das dann immer tut, weil jede schwangere Frau Beta-HCG in ihrem Blut hat und es dann einen gewissen Grenzwert gibt. Es gibt ein Hormon im Körper, das heißt LH, luteinisierendes Hormon, und das löst den Eisprung aus und das kann man im Urin nachweisen, aber nur sehr kurz vor dem Eisprung.
Und dann eben, hast du wieder diesen ganz kurzen Zeitfenster.
Genau, und vor allen Dingen ist es so ein Pulsatil, nennt man das. Also man hat nicht kontinuierlich dieses LH im Blut, sondern alle 5 Stunden wird das so pulsierend ausgeschüttet von der Hypophyse. Und das heißt, wenn ihr im falschen Moment pinkelt sozusagen, dann erwischt ihr diesen Zeitpunkt gar nicht. Und deshalb braucht man wirklich einen 50er-Pack, der entsprechend kostet, weil man bei jedem Pinkeln da drauf gucken muss. Und dann muss man aber wirklich, weil es dann unmittelbar der Eisprung ja bevorsteht und eigentlich am Tag vorher wäre es schon gut gewesen,
besser,
Sex zu haben, müsst ihr euren Mann in diesem Fall wirklich aus dem Meeting raus telefonieren. Hier, Schatz, komm sofort nach Hause. Und was ist denn da, das ist ja auch unsexy, oder? Ich meine natürlich, wenn man unbedingt schwanger werden will und unbedingt ein perfektes Timing, dann macht man das in jedem Zyklus und lässt auch Männer einfliegen und so. Aber genau, der Zervixschleim gibt auch Studien dazu, ne? Also wenn man immer so, Zervixschleim, hier so ein komischer weicher Faktor, gar nicht messbar und nichts im Ultraschall.
Die Studienlage ist, sagen, dass es einfach richtig, richtig genau ist und besser abschließt, als wenn du jetzt so ein Tester die ganze Zeit nimmst.
Ist sogar genauso gut wie tägliche Ultraschallkontrollen, wo man im Oval, also im Eierstock, sozusagen die Follikelgröße messen kann. So, das ist natürlich unter Studienbedingungen, ist ja realistischerweise, man geht ja nicht zum Frauenarzt und sagt, habe ich heute oder morgen Eisprung oder sowas, weil man das dann auch jeden Tag zweimal tun müsste. Aber unter Studienbedingungen ist der Zervixschleim genauso zuverlässig. Und das ist schon, also es ist sehr einfach.
Kostengünstig.
Kostet nichts. Man muss nur sich mit Schmadder beschäftigen, sozusagen.
Ja, und
das
glaub,
ist aber ja auch so ein sinnlicher Zugang. Ich meine, wir Hebammen sind da ja sowieso
befreit von. aber das ist natürlich auch so, den Körper kennenlernen, sich anfassen, wirklich einfach da gucken. Und da muss halt wieder Gespür für da sein, dass man das halt einfach kennenlernt. Weil dann ist es wirklich einfach toll, dass ihr die Zeichen eures Körpers halt so dann gut lesen könnt, genau, und einfach bei eurem Kinderwunsch einfach ganz alleine schon ganz, ganz viel tun könnt und braucht nicht gleich
in die Kinderwunschklinik
gehen. Kinderwunschklinik.
Genau, das ist ja dann auch, also es gibt ja auch so dieses, okay, wir wollen Baby, und dann hört man erstmal auf zu verhüten, so. Mhm. Und dann schläft man miteinander und hat Sex und dann hat man eine Menstruation 3 Wochen später. Und dann denkt man sich, oh, naja, diesmal nicht. Und beim ersten Zyklus und vielleicht auch beim zweiten, beim dritten werden die meisten schon nervös. Also im Sinne von, das ist ja auch dann immer so Blut am Klopapier oder in der Unterhose oder irgendwie sowas. Schon wieder nicht geklappt und so. Mhm. Wenn sich das dann nicht sehr bald auflöst, dann kriegen ja alle, also vor allen Dingen, weil man es ja nicht vom Ende denken kann. In dem Moment ist ja, dass man sagt, ja, aber wenn es die nächsten 3 Monate jetzt auch nicht klappt und die nächsten 3 Monate auch nicht, oder wir haben es jetzt schon ein Jahr versucht und so, das klappt ja nie. Vom Ende her gedacht, wenn es dann irgendwann klappt und man zurückblickt, dann sagt man so, nach 4 Monaten habe ich mich eben, bin ich schon nervös geworden, na ja.
Naja, aber
und
wenn der so, Wunsch halt da ist.
Aber ne? Wenn der Wunsch immer größer wird und wenn es eben nicht klappt, so, man weiß ja auch gar nicht, also das gehen ja, ich will nicht sagen Jahre ins Land, aber wenn man jetzt mit 38 anfängt, dann ist man ja schwuppdiwupp 38,5 und so. Also das ist ja dann, man hat ja auch in dieser Lebensphase keine Zeit zu verlieren.
Ja.
Und da ist die Beschäftigung mit dem Menstruationszyklus in der Weise schon auf jeden Fall hilfreich, mit solchen Sachen anzufangen, damit ihr den auch kennenlernt, damit ihr auch wisst, so ist mein Eisprung und so ist mein Cervixschleim. Es gibt, aber muss man natürlich auch sagen, also wenn das jetzt so einfach wäre, ja, guck doch auf den Cervixschleim, bing, das war's, okay, fertig mit der Podcast-Folge. So ist es ja nicht. Gerade Frauen, die es schwieriger haben, haben eben auch häufig eben nicht so ein deutliches Cervix-Schleimzeichen, was manchmal auch schon ein Hinweis darauf sein kann, dass es möglicherweise nicht so einfach ist, schwanger zu werden. Das soll jetzt irgendwie nicht diejenigen beunruhigen, die sagen, da habe ich noch nicht drauf geachtet, habe ich das überhaupt und so. Aber grundsätzlich ist ein regelmäßiger Zyklus, ein halbwegs regelmäßiger Zyklus, wie gesagt, ein regelmäßiger Zyklus per Definition ist ein Zyklus mit einer Abweichung, die nicht kleiner ist, die nicht größer ist als 5 Tage plus minus, mit einem Eisprung, sicheren Eisprungzeichen in der Mitte.
Und wenn ein längerer Zyklus ist auch immer besser als ein kürzerer Zyklus.
Ja, das kommt drauf an. Wenn man so einen ganz langen Zyklus hat, dann ist das ja häufig ein Hinweis auf dieses PCO-Syndrom. Ne?
Ja, aber ja, auf PCO, aber trotzdem so ein ganz kurzer Zyklus.
Dann ist es manchmal der Gelbkörper, der da so ein bisschen. Also da kommen wir jetzt zu sehr ins Detail. Ihr werdet euch natürlich jetzt alle mit gespitzten Ohren, die es wirklich, die mittendrin in diesem Thema sitzen, die hoffen natürlich auf sehr konkrete Hinweise, aber warum ihr, die ihr jetzt vor den Geräten sitzt, ausgerechnet noch nicht schwanger geworden seid. Und es hat natürlich so unfassbar vielschichtige Gründe, dass wir jetzt natürlich im Detail 27.000 Sachen aufzählen könnten und hier keine medizinische Beratung sind.
Nein, aber schon
aber so ein paar Basics. Mal,
genau, wir machen die Basics. Wir haben jetzt den Cervixschleim. Ihr solltet natürlich aufschreiben, wann ihr eure Tage bekommt. Das machen ja auch schon viele Menschen nicht. Ne? Die wissen nicht, wann der erste Tag ihrer ersten Regel ihrer Menstruation ist, also dass man schon einfach guckt, dann haben wir den Cervixschleim, wir können die Temperaturmethode, ne?
Mhm.
Einfach nur, wenn man, ne, das ist.
Also die mit diesem ganzen Thema, was ja natürliche Familienplanung, NFP, ist immer so ein bisschen so ein sperriger 80er-Jahre-Begriff dafür, aber unter diesem Begriff findet ihr im Netz auch ganz viel, sich damit zu beschäftigen, ne, und diesen Zeichen wie Temperatur messen und all diesen Dingen, auf die wir jetzt hier im Detail nicht eingehen können, weil es uns viel zu lange dauert, aber da ist auf jeden Fall ein lohnendes Sujet. Das, also, ne, wenn Sie das eben schon gesagt haben, ich habe ein Buch geschrieben. Also, da geht in meinem Buch, das Schwangerwerden heißt, geht es genau darum, wie kann ich sozusagen von der Idee her, oh, ich glaube, ich möchte ein Baby und möchte mich dem mal so ein bisschen annähern, welches Wissen, was Macht verschafft, was Selbstermächtigung verschafft, sollte ich mir aneignen, um damit auch proaktiv und selbstbewusst, also mir selbstbewusst im wahrsten Sinne.
Selbstbestimmt einfach auch.
Und ne? Selbstbestimmt umzugehen.
Und auch einfach mit einfachen Sachen. Ne? Also das ist natürlich, haben weitere, also wir haben ne, den Cervixschleim, die Temperaturmethode. Warum Temperaturmethode, fragst du dich? Weil genau dann halt der Zyklus sich verändert, dass er, wenn du einen Eisprung hast, dass er ansteigt, die Temperatur. Dafür muss man natürlich, also für mich war das immer schwierig, weil ich einfach so einen unregelmäßigen Schichtdienst habe. Das ist immer schwierig mit der Temperaturmethode. Ich bin total Cervix-Schleim-Fan schon immer gewesen. Es ist einfach super. Aber es kommen natürlich weitere Faktoren beim, was du ja auch so beschrieben hast in deinem Buch, die einfach wichtig sind. Und da kommen wir, First Killer sind natürlich auch Rauchen und Alkohol.
Ja, was man so mal so als Lifestyle Veränderung dann irgendwie beschreibt. Ne?
Ja.
Genau, also gesund leben im weitesten Sinne. Ich meine, dass Rauchen und Alkohol nicht gesund ist, sind wir jetzt hier nicht die Spaßbremsen, die das erfunden haben und irgendwie ja. so, sondern das ist einfach Fakt.
Ja. Natürlich werden auch Menschen schwanger, die viel Alkohol trinken, aber es ist auf
es jeden Fall... Es werden sowieso, ne, wenn man dann irgendwie ne, die kettenrauchende 43-Jährige mit PCO-Syndrom und diversen Autoimmun-Issues noch mehr und so und schwuppdiwupp, einmal nicht aufgepasst, wird die schwanger. Das ist dann ja oft so unfair, ne? Weil die meisten HörerInnen, die uns zuhören, wissen das alles. Ja alles und machen das ja alles und leben total gesund und kaufen nur im Bioladen ein und so. Das ist ja dann immer so, also es ist einfach wirklich ja nicht gerecht verteilt und die Idee, am eigenen Schicksal drehen zu können, ist ja auch einerseits so verführerisch und auch richtig, also aufzuhören zu rauchen ist natürlich sowieso immer lieber heute als morgen. Für beide also. PartnerInnen übrigens, also auch für die werdenden Väter, also gerade, ne, ich erinnere noch mal gerne dran, in jüngeren Jahren, also so bis 30, ist das 50-50, wenn ihr nicht schwanger werdet und eure Männer da sich irgendwie nur noch Pommes reinhauen, dazu drei Bier und hinterher drei Zigaretten rauchen, das könnt ihr sich natürlich schon mal genauso abgewöhnen.
Das war in meinem Buch, ne? Da sind immer die Frauen dran schuld, wenn sie nicht schwanger werden.
Ja, natürlich ist das immer so, klar. Und wie, es wird kein Junge, Thronfolger und so.
Ja.
Alter.
Genau, also gesunder Lebensstil ist natürlich total wichtig. Den brauchen wir aber auch generell. Ne?
Also werden auch, das machen wir in einer anderen Folge mal, also das Ernährungsthema ist ja auch so ein Ding, ne? Also was, gesunde Ernährung, was heißt denn das heutzutage? Also zum Beispiel sich vegan zu ernähren, ist aus ethischen Gründen das einzig Richtige, was man überhaupt noch vertreten kann. Aber es ist nicht unbedingt das, was alle Nährstoffe beinhaltet. Ne? Es gibt eben in tierischen Produkten, ob es jetzt in Fleisch ist oder auch in Milchprodukten oder Eiern sind eben Stoffe drin, die man natürlich dann supplementieren muss. Die meisten vegan lebenden Menschen wissen das und tun das auch, aber es ist eben ein bisschen mehr als Vitamin B12, was mittlerweile jetzt jeder weiß. Aber das sind bestimmte Aminosäuren, also Carnitin und Arginin im Wesentlichen, die nur im Fleisch drin sind. Das ist Cholin, also ne, auch über das ganze Nahrungsergänzungsthema bei speziellen Ernährungsformen, da kenne ich mich ja wirklich gut aus, findet ihr natürlich haufenweise auch Erklärung dazu in meinem Buch, das will ich jetzt hier an dieser Stelle abkürzen. Aber gesunde Ernährung heißt eben so, sich zu ernähren, dass eure Eizellen und eure Spermien produzierenden Zellen, dass die ordentlich propere Chromosomensätze zusammenbasteln können. Und da sind bestimmte Dinge eben wichtig. Und auch gerade wenn man sich fragt, warum ist es denn überhaupt so, dass Frauen ab 35 nicht mehr so leicht schwanger werden. Als würde es, um das auch nochmal natürlich hier zu disclosen, es ist natürlich nicht so, dass mit dem 35. Geburtstag irgendein Schalter umgelegt wird. Man ist sofort risikoschwanger. So, ne? Das ist ja alles ein kontinuierlicher Prozess, aber irgendwo ist sozusagen eine nominelle Grenze. Das ist halt die mit 35, die wir jetzt hier immer auch wieder bemühen. Weil bei der Geburt, bei unserer Geburt als Mädchen, sind unsere Eizellen ja alle schon fertig angelegt. Das heißt, wir haben innerhalb unserer Lebenszeit altern die sozusagen mit. Das ist ein bisschen anders als bei den Männern, wo die Spermien ja quasi immer neu produziert werden. Und das, was Alterungsprozesse im Körper macht, ist im Prinzip Oxidation. Also Alterung ist immer sozusagen eine Sauerstoffreaktion. Sauerstoff ist super und so, aber Oxidation ist sozusagen das, was an den Chromosomen, ich mache das jetzt mal sehr schlicht, ne? Also wenn hier jetzt irgendwie ÄrztInnen oder Menschen, die sich mit Zellbiologie auskennen, zuhören, es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt.
Ja, aber wir können
aber
ja auch.
Oxidation ist sozusagen doof für die Chromosomen und Alterung ist sozusagen ein oxidativer Prozess. Und das, was sozusagen, wenn man sich fragt, okay, ich bin jetzt aber nur mal 35, ich kann ja die Uhr nicht zurückdrehen. Dann kann man sozusagen die innere Uhr so ein kleines bisschen zurückdrehen, indem man zum Beispiel gezielte Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, die eben antioxidativ wirken. Mhm. Die heißen ja auch so. Antioxidativa, ja. Kennt ihr vielleicht so eine Nachtcreme oder was? Da ist das auch drin, aus den gleichen Gründen. Weil was für alle Körperzellen gut ist, ob man das jetzt irgendwie Healthy Aging oder wie auch immer irgendwie frame will, vollkommen egal. Aber die Alterungsprozesse umzukehren auf der zellulären Ebene, ist mit Antioxidativa eben möglich. Ob es jetzt Q10 ist, kennt ihr auch aus eurer Nachtcreme, oder andere Stoffe, wo ich jetzt mal abkürzen will. Es gibt so ein, das findet ihr auch im Internet, das können wir euch mal verlinken, habe ich auch mal einen Blogartikel zugeschrieben, so ein richtiges Programm, das heißt Pimp My Eggs.
Pimp My Eggs.
Oder Pimp My Sperm, ne, wo es richtig so Nahrungsergänzungsmittel-Listen gibt, wie viel Milligramm von was geil. Man sich irgendwie zu so und so.
Das müssen wir uns jetzt aber aufschreiben hier, damit wir das auch verlinken, weil sonst kriegen wir nachher wieder 1000 Nachrichten. Dass
wo ist der Link in den Show Notes? Ich habe gesagt.
Also, scheinbar auf. Aber du hast ja auch, das finde ich ja immer so toll, ich höre dir hier auch gerade sehr, sehr gerne zu, weil du, ich merke, ich unterbreche dich auch nicht mehr, du bist total in deinem Element.
Ich will das ja auch dann immer nicht, also es ist ja ein uferloses Thema, wir haben ja keine Zeit.
Wir haben keine, doch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und das ist das Schöne, auch wenn man sich so diesem Thema so angeeignet hat, und das ist ja wirklich dein Steckenpferd und das liebe ich ja auch so sehr, dass du dich da wirklich in so eine Sache, was die Vitalstoffe und so weiter und dass du einfach Produkte geschaffen hast, ne? Weil Karin ist ja nicht nur eine Autorin, sondern sie hat ja auch noch eine ganz tolle Firma, Into Life. Ich bringe das ja immer so ein, weil sie selber macht das immer nicht, aber ich finde das einfach so super, weil jeder in der Situation ist, der dann sucht, okay, jetzt muss ich mir das raussuchen und so. Ne? Du hast ja auch da tolle Produkte geschaffen, weil um es uns einfach leichter zu machen, uns Frauen, und ich sitze jetzt hier als
einfach
Frau.
Auf Warenkorb klicken beim Set Come Baby Come, wo ihr alle Nahrungsergänzungsmittel, die ich eben aufgezählt habe, irgendwie natürlich in euren Warenkorb klicken könnt. Müsst ihr aber natürlich nicht machen.
Nein, aber es ist einfach toll, weil das ist schwierig, wenn du jetzt gerade diesen Wunsch hast und du hast, es läuft jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, so was wir beschrieben haben. Wir haben den gleitesten Cervixschleim und man wird sofort schwanger, und dann einfach jemanden zu wissen, an der Hand zu haben, der einfach dazu sich wirklich viele Jahre lang Gedanken gemacht hat und dann Produkte geschaffen hat, die einen euch unterstützen kann, außerhalb der gesunden Ernährung. Und da gehen wir auf jeden Fall in der nächsten Podcast, in einer Folge nochmal drauf ein.
Aber das Problem in der Zeit ist ja auch, dass man ja niemanden hat,
mit dem man darüber reden kann.
Man geht ja zur Frauenärztin, so, ne, hier mach mal Krebsabstriche und so. 5 Minuten. Also Kinderwunschberatung ist ja sozusagen gar kein Thema. Und ich meine, so, wir reden jetzt hier allein schon irgendwie, sind wir bei Minute 40, weiß gar nicht. Also wo soll man denn anfangen? Mhm. Ne? Also so, das ist ja total schwierig. Und man ist eben natürlich noch nicht an dem Punkt, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, dann konsultieren wir jetzt die Kinderwunschklinik mit viel Geld und mit Riesenaufriss und Riesenlaborbefunden, und die machen ja ein richtiges Fass auf.
Und auch da sind ja auch viele, viele Steine in den Weg gelegt werden, weil man auch zum Beispiel, man muss verheiratet sein, um die Bezahlung zu bekommen. Ist ja auch schon so, ne? Also ich meine.
Genau, nicht mehr bei allen Krankenkassen zum Glück, aber es ist natürlich vollkommen hinterwäldlerisch, ja. Ne? Also was da dann irgendwie teilweise sehr, nicht ohne Grund, so, wenn man Kinderwunsch irgendwas eingibt im Internet, landet man ja sofort bei Fertilitätskliniken in Barcelona und in Prag, weil es eben in anderen Ländern auch häufig einfach, aber das ist einfach ein uferloses Thema. Ich würde einfach gerne, also diese Phase, wo ihr eben noch nicht, wo ihr so ein bisschen zwischen, also auf der medizinischen Ebene, zwischen den Schülern, ihr seid nicht Gynäkologin für eine Hebamme. Also es gibt natürlich auch Hebammen, die sich mit Kinderwunsch beschäftigen, aber ganz ehrlich, es sind ganz wenige. Und Hebammen haben ja auch alle keine Zeit, weil die mit Wochenbetten und mit Schwangerenbegleitung so ausgebucht sind. Also es gibt wenig medizinisches Fachpersonal oder so Experten sozusagen, die ihr da konsultieren könnt. Das heißt, es ist ganz viel eben auch Laienwissen, was weitergegeben wird. Es gibt tolle Blogs, es gibt tolle Communities auch, die sich austauschen, Social Media und so. Da gibt es ganz wertvolle Sachen, natürlich auch viel Quatsch, also muss man ja auch immer irgendwie sagen. Aber es gibt eine ganz bunte Community in der Kinderwunschszene. Und dieses Premester, so wie es ja auch genannt wird, ne? Also eine Schwangerschaft wird ja in 3 Trimester unterteilt. Und diese 3 Monate vor einer Schwangerschaft nennt man ja auch Premester, weil es ja auch tatsächlich die Zeit ist, die 3 Monate vorher, wo die Eizellen, also die eine Eizelle, die dann nachher dein Baby wird, die ist ja dann sozusagen in ihren Reifungsprozessen. Und deshalb sind es ja auch so Sachen wie zum Beispiel bestimmte Vitalstoffe, die nachher in der Schwangerschaft relevant werden. Folsäure ist ja sozusagen immer so das, was, wo es wirklich die Studienlage so, ich will nicht sagen erdrückend ist, aber so klar ist, dass ja mittlerweile wirklich jeder
Omega-3.
Wald- und Wiesengynäkologe diese 3 Sachen empfiehlt. Jod, Folsäure, Omega-3, das ist einfach ganz klar wie Kloßbrühe. Und in diesem Premester, damit zu beginnen, ist natürlich sinnvoll, weil die ersten wichtigen Zellteilungen, das sind ja genau die auch störanfälliger sind. Mhm. Ne, also dass wirklich die Eizelle, also total verrückt, ne, dass das klappt. Also wenn ich mir das manchmal so vorstelle, also wir sind ja Hebammen, wo man irgendwie sagt, naja, das Wunder des Lebens, irgendwann hat man es ja mal gecheckt oder so. Aber ich staune ja jedes Mal, wenn da noch ein Kind aus einer Frau rauskommt, ich wirklich sage, da kommt echt ein Mensch aus einer Frau raus. Wie verrückt ist das? Aber wie verrückt ist das, dass ein Spermium eine Eizelle trifft und daraus wird ein Mensch?
Ja.
Wie crazy. Und natürlich ist das störanfällig, und auf diesem Weg kann so viel schiefgehen quasi, dass es eben gut ist, in diesem Premester mit gesunder Ernährung, mit Rauchstopp, mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, ne, diese diesen Boden, diesen fruchtbaren Boden zu bereiten.
Und wir kennen ja die Sachen auch, ne? Dass man halt, ne, weniger Alkohol, kein Rauchen. Schlaf ist super wichtig.
Mega, wird immer unterschätzt. Also Schlaf und Stress, das sind immer so weiche Faktoren. Na ja, gehört zum Leben dazu.
Genau, aber Schlaf.
Kapitalismus-Performer und so.
Ist super.
7 bis 8 Stunden. So, und alles darunter ist einfach nicht gesund.
Ja. Ich habe jetzt so einen Ring. Ich tracke gerade meinen Schlaf. Ich habe keinen Ring.
Also ich finde ja auch Self-Tracking total spannend, also allein aus wissenschaftlichen Gründen. Ja. So.
Hast du auch schon mal Insulin-Tracking gemacht? Hast du dir auch schon mal so ein?
Nee, habe ich nicht. Ich habe ja noch nicht mal eine Smartwatch. Also auch diese ganzen so Stresslevel und Moodlevel und sowas alles. Ne? Ich habe ja immer so ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, dass mich das so sehr beeinflusst, wenn meine Uhr schon sagt, du bist scheiße drauf, dann kann der Tag ja schon nichts mehr werden und so. Ich bin ja sowieso, also ich tracke mich selbst ja. Also das haben ja alle Menschen, die so ein bisschen psychisch alteriert sind wie ich, so an sich, dass man ja morgens schon aufwacht. Und das Erste, was man, also so die ersten 10 Sekunden des Tages sind ja immer pures Glück, also außer wenn der Wecker klingelt und so. Aber so diese Selbstbeobachtung dann so, wie gut komme ich heute klar? So wie sehr muss ich mich heute in den Tag reinkämpfen oder wie sehr geht's und so? Also ich will hier gar nicht ausholen, ist alles gut, ne? Aber also so diese Selbstbeobachtung. Und ich glaube, dass mir so ein Tracking, ich bin da sehr ambivalent. Ich kaufe mir natürlich als nächstes, ne? Ich warte noch auf die nächste Generation, weil die noch mehr kann. Aber
ja, ich check
also wenn
so
schon, denn schon. So
ist aber ja, was ich als nächstes unbedingt mal machen will, was ja auch total wichtig ist, so der Insulinspiegel, ne? Der ist ja auch beim Schwangerwerden wichtig. Und um jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, ich habe gerade gar kein Gefühl, wie lange wir hier schon wieder reden. Aber so, das sind natürlich... Ne,
unterzuckerst du langsam?
Nee, ich unterzucker nicht, aber
Insulinspiegel.
Nee, aber der Insulinspiegel ist natürlich auch wichtig. Und wenn der natürlich immer hoch und runter fällt, dann ist das natürlich auch überhaupt gar nicht gesund für den Körper. Und deshalb sind ungesunde Kohlenhydrate, wissen wir alle...
Also das ist sowieso das next big thing, ne? Also was heißt next big thing? Ist ja schon ein Thing
Schlaf
jetzt im Moment.
Und Insulin.
Insulin und, ne, weil die sich ja auch, also Cortisol und Insulin, das sind ja so die beiden Hormone, die sich eben ergänzen. Und
den
weil wir das PCO eben schon angesprochen haben, das polyzystische Ovarialsyndrom, was sich durch viele Sachen auszeichnet. Und das ist auf jeden Fall eines der unterdiagnostizierten Dinge, weil viele Frauen haben gar nicht das klassische Vollbild mit so diesen typischen polyzystischen Ovaren, also so viele Zysten in den Eierstöcken, sondern haben einfach nur eine Insulinresistenz. Ja, da guckt aber niemand nach. Ne, also in der Schwangerschaft macht man nachher so einen Glukosetoleranztest und alles Mögliche, aber die Insulinresistenz so subtil, subklinisch, wie man so sagt, damit laufen ganz viele Leute rum und das hat massive, Insulin
super
ist ja ein Hormon und das Hormonsystem hat ja verschiedene Stellschrauben und Insulin ist eine ganz zentrale Stellschraube, wie das Cortisol, das Stresshormon.
Deshalb ist das total spannend. Also ich finde, aber wie du sagst, ist natürlich, wenn man das so, also mich stresst das auch gerade gar nicht, wenn es eher so ein bisschen, dass ich mich da wirklich mal auch so ein bisschen gucke, ne? Also ich habe halt so einen Ring und der, mit dem track ich gerade so ein bisschen meinen Schlaf so und dann war ich neulich so wirklich so, wow, er hat gesagt, gar kein guter Tag so. Ich habe gedacht, naja, das ist so auch mal manchmal so Standard, ne? Und wie es dann aber ist, wenn du dann wirklich mal 7 bis 8 Stunden geschlafen
und
hast.
Und was, ne, man geübt ist, als Normalität zu erachten für sich selber.
Ja.
So, ne, dass man sagt, naja, müde bin ich natürlich immer und erschöpft und ausgelutscht und so. Hä, das ist ja ein Normalzustand, das ist natürlich nicht normal.
Ja.
Wir haben uns nur viel zu sehr daran gewöhnt. Und dann schüttet man sich 3 Liter Kaffee rein, dann geht schon. Ne? Das ist eben natürlich kein gesunder Boden.
Müssen wir erklären, was gesunde Ernährung ist?
Das müssen wir nicht. Da können wir wir werden ja in der Schwangerschaftsfolge sozusagen, da werden wir noch mal ein bisschen über Ernährung reden. Aber was gesunde Ernährung ist im Wesentlichen, das lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal bei den Faktoren, die wir schon genannt haben.
Mhm.
Gesund und ausgewogen, gemüsereich und so.
Aber jetzt, was ich nochmal für wichtig finde, du hattest es gerade so einmal noch zusammenfassend, ne? Empfohlene Nahrungsergänzungsmittel bei Kinderwunsch, hattest du ja gerade schon gesagt. Folsäure, ne, wenn ihr Kinderwunsch 800, ne?
Ja, genau. In der Phase des Kinderwunsches sagt man 800 Mikrogramm. Und es gibt ja auch immer natürlich große Unterschiede. Jetzt könnte ich hier wieder irgendwie ein Fass aufmachen. Aber Bioverfügbarkeit ist ja immer so ein Thema.
Ja.
Ne? Und es gibt halt verschiedene Folsäure-Typen.
Hast
mal
du
so
eine Folsäure?
Ich habe natürlich...
Das ist ein Kombipräparat, ne?
Ja, ich habe Mama Futur heißt das.
Ja, okay.
Also im Sinne von die zukünftige Mama.
Ja.
In der Phase des Kinderwunsches ist das natürlich unter anderem 800 hochbioverfügbares.
Natürlich.
Das gehört. MTHF, also Methylfolat, drin. Es gibt eben verschiedene, also es hat was mit der, also wie bioaktiv ist so ein Stoff, wie viel muss der eigene Körper an Stoffwechselprozessen tun, um diese Folsäure so umzubauen, dass sie in die Zelle eingebaut werden kann. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und da gibt es eben verschiedene Markenrohstoffe, die das eben besser können als andere. Und das heißt nicht, dass immer alles, was günstig ist, auch nicht gut ist.
Und was hast du Mama Futur noch drin? Also das,
ja, da sind vor allen Dingen nur die wichtigen B-Vitamine, ja. Die sind da drin. Das ist ja immer wichtig. Es ist auch ein bisschen Resveratrol drin. Das ist ein Antioxidativum. Mhm,
das ist so.
So, damit man einfach eben beschriebenen oxidativen Prozesse in den Eizellen, dass man die einfach günstig unterstützen kann.
Ja.
So. Also es ist ein Multivitaminpräparat sozusagen, was speziell auf die Zeit des Kinderwunsches abgestimmt ist.
Super. Und dazu nehme ich dann noch Vitamin D und Omega 3.
Genau. Ja, also ne, Vitamin D im besten Fall halt Jahreszeiten abhängig so ein bisschen. Im Winter braucht man halt mehr als im Sommer. Omega 3 ist sowieso immer, also Omega 3 ist auch der Hotshit überhaupt für alles Mögliche, für alle möglichen Prozesse im Körper. Ich nehme das, meine Kinder nehmen das. Ich bin natürlich auch immer schlusig, weil ich mit allem im Leben schlusig bin, aber grundsätzlich ist Omega 3 auf jeden Fall
eines. Ich denke dann immer so, okay, weißt du, kennst du das so, dass, ich meine, da haben wir schon so oft drüber geredet, aber so, ich bin auch immer schlusig.
Mhm.
Und dann bin ich eine Phase lang gut und dann denke ich so, ja, genau. Okay, aber und dann sind meine
Kinder. Ist aber auch okay. Also so, es ist, also so, ich glaube, es ist so.
Und dann denke ich so, oh Gott, ich hätte meinen Kindern so viel mehr noch geben können, indem ich noch mehr Omega-3 genommen hätte.
Ja, und jetzt dann wären sie jetzt noch schlauer und besser mitkommen in der Schule.
Ja, weißt du, das und dann denke ich mal, es gibt so viele super, ihr gibt von euch so viele so super Vorbildliche da draußen, die immer ihr Omega-3 und ich war so schlusig. Aber ich habe 4 tolle Kinder.
Also ich meine, meine Kinderzeit, meine Babyzeit sozusagen, als ich Babys hatte, die ist ja auch schon viel länger her, da wusste ich ja viele Sachen auch noch nicht so gut, ne? Wenn ich jetzt sozusagen nochmal alles das, was ich jetzt wissen würde, machen würde. Das darf man ja gar keinem erzählen, was ich gemacht habe und was ich nicht gemacht habe in meinen eigenen Schwangerschaften.
Aber so toll, dass du einfach das alles geschaffen hast für die Frauen.
Das ja, also es ist einfach so, wenn man sich damit beschäftigt, dann fragt man sich einfach so, hä, wieso gibt es denn da kein Produkt, was wirklich gut ist? Also so, und dann war einfach da so sehr Into Life entstanden. Da mache ich es halt selber. Und mittlerweile ist das sozusagen ein ernstzunehmendes, eine richtige, echte Firma.
Ja, richtig cool.
Und die macht gute Sachen.
Ja,
genau.
Ich hatte auch noch mal gelesen und das sagen wir ja auch immer so, ne, dass wir hier Evidenzen, Studien und so weiter, das waren ja jetzt alles Fakten und so weiter, ich wollte gerne nochmal mit dir über den Himbeerblättertee reden. Doch, come on. Lol, müssen wir einfach. Es ist so.
Ist das nicht ein Thema eigentlich, Himbeerblättertee für Ende der Schwangerschaft?
Nein, du hast auch geschrieben, habe ich nochmal geguckt.
Ja, aber da ist ja so heiß diskutiert, meine ich einfach.
Ja, genau. Aber Tee trinken ist einfach gut, um euch unterzubringen.
Ja.
Von daher finde der Aspekt des Tee trinken.
Genau, und das ist vielleicht wenn ich dazu jetzt eine Sache sagen sollte, um nicht wieder auszuholen und hier nicht irgendwie so, ist es wirklich, also Tees, wenn ihr Kräuter, also so, es gibt ja die Kräutermedizin, die arbeitet aber mit Extrakten, entweder alkoholischen Auszügen oder also bestimmten angereicherten Extrakten. Die kann richtig was. Also richtig in der klassischen Medizin sind das apothekenpflichtige, also was weiß ich, Johanniskrautextrakt oder so, ist so gut wie ein Antidepressivum und schneidet in den Studien doppelblind genauso gut ab und so. Also Pflanzenextrakte, das sind richtige, teilweise Arzneimittel. Tees sind keine Arzneimittel. Es gibt zwar Arzneitees, das sind ganz wenige, aber die meisten Tees sind ja als Lebensmittel auch deklariert. Das ist ja sozusagen, wo in welche organisatorische Schublade gehören die rein, also welche Aufsichtsbehörden sind dafür zuständig und all sowas. Ist das das BfArM, also Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, oder ist es diese Lebensmittelaufsicht? Das sind ja unterschiedliche Paar Schuhe und Tees sind Lebensmittel. Sonst dürften die gar nicht sozusagen frei verkäuflich sein. Und Lebensmittel können natürlich das, was Lebensmittel tun können, nämlich eine Grundlage schaffen, das, was man zu sich nimmt, dass man gesund lebt und das zu unterstützen. Aber die Idee, oh, ich will jetzt mal schwanger werden und es hat seit 5 Jahren nicht geklappt, dann kaufe ich mir irgend so einen Zyklustee oder irgendeinen Eisprungtee oder irgendeinen Nesttee oder so, was es alles gibt und was ich auch alles in meinem Sortiment habe. Aber da ist ganz klar, da gibt es eben natürlich auch kein Wirkversprechen. Das darf man da gar nicht draufschreiben. Da darf man nicht draufschreiben, hier, trink das und dann wirst du schwanger. Zum Glück kann man das in Deutschland nicht da einfach draufschreiben, weil mit Kinderwunsch und Co. wird natürlich auch viel Geld verdient. Und wenn eine Frau 38 ist, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, und die dann sagt, ich habe bis ein halbes Jahr versucht und so, da würde ich nicht ankommen, ja, versuch mal hier den Tee zu trinken. Sondern da würde ich sagen, so, du hast jetzt hier folgende Nahrungsergänzungsmittel, da fängst du morgen mit an. Und wenn du in 4 Monaten immer noch nicht schwanger bist, dann tickt echt die Uhr, so, ne? Dass man da nicht zu lange auch Zeit verdaddelt. Auch das ist ein Thema. ne, sondern wenn man dem Körper die Chance gibt, so hier, ne, ich unterstütze dich mit allem, was gesund ist, ich habe einen regelmäßigen Zyklus und werde dann trotzdem nicht schwanger, dann würde ich ab einer bestimmten Altersdings mich nicht mehr mit Teegedöns aufhalten. Und Himbeerblätter, einfach weil das deine Eingangsfrage war, ist in der traditionellen,
ist einfach gut für die eine.
Ne? So, genau, also halt dem sagt man ja so einen durchblutungsfördernden Effekt nach, so der für die weiblichen Organe auch fokussiert ist. Also so nur Durchblutung im kleinen Becken, Schleimhaut, Unterstützung und so.
Kommt gut rein und kommt wieder raus.
Genau, das ist das, was von dem Himbeerblätter, ist ein schöner Satz, kommt.
So lässt
rein
es
und gut wieder raus. Wieder macht rein. So alles schön saftig, ne? Macht sozusagen das Nest, also dass eure Gebärmutter Schleimhaut sich schön aufbaut, sagt man den Himbeerblättern nach. Es gibt dazu überhaupt keine gute Evidenzstudienlage. Ja. Also wenn wir hier evidenz-based machen wollen, dann fliegt Himbeerblätter da halt raus. Aber es ist dennoch als ritualisierte Idee, so ich tue was, ich halte inne, hetze nicht den ganzen Tag durch den Alltag, sondern ich gebe meinem Leben auch diesen Raum, dass ein Kind kommen darf, emotional und innerlich.
Und dazu kann ich
und da muss man mit dieser Psychokiste aufpassen. Ja. Ne? Auch das ist ja echt ein Thema, so nach dem Motto, ach so, du bist nicht schwanger, da musst du den Wunsch auch schon mal loslassen. Ne? Muss ich auch mal locker machen, fahr mal in Urlaub und so, Alter. Ne, das ist einfach auch, ja, also egal, was wir machen als Frauen, es obliegt alles unserem richtig machen, ob das klappt oder nicht. Mhm. Ne, geht schon beim Schwangerwerden los und das ist ja total fatal.
Aber es ist einfach Druck da und man sieht es ja einfach, das beste Beispiel ist ja, sind ja immer diese Paare, die man betreut. Kinderwunschklinik beim ersten Kind. Dann sind irgendwie, na, dann ist das Kind geboren und dann kommt das, also ich hatte jetzt gerade echt wirklich so viele, die so dritte Kinder, die einfach überhaupt gar nicht, also die ersten beiden wirklich Kinderwunschbehandlung und dann kamen die dritten wirklich so aus Nichts und keiner mit gerechnet hat, dass sie überhaupt jemals wieder schwanger werden können. Ne?
Ja, also, da wundert sich sogar die Studienwelt drüber, habe ich gerade neulich, also weil im Moment ne, beim Schreiben, wenn man ein Buch überarbeitet, Alter, also die meiste, also ich würde fast sagen 90% des Schreibens ist Lesen. Mhm. Ne? Also so was ich an Studienfresse und welche ich dann zufällig finde, die jetzt gar nicht auf meiner Suche waren, aber die dann trotzdem interessant sind, wo ich dann natürlich hängen bleibe, ist tatsächlich, also es gibt so eine Studie, die dieses rausfindet, sagt das, ne,
wenn der Körper sich wirklich dann so entspannt.
Ja, so, wie so ein Fruchtbarkeitsgroschen, der da mal gefallen ist. Auf dem Motto, ach so, und jetzt ein Kind da und beim zweiten, also ne, es gibt dann Leute, wenn ich dann im Wochenbett, kennst du ja dann auch, ne, wenn man dann so gegen Ende des Wochenbettes nochmal so, wie geht's dann jetzt weiter und irgendwann ist dann auch mal Verhütung Thema und so und dann lachen die da immer so, verhütet haben wir noch nie. Also wir haben jetzt hier 3 Jahre auf unser Kind gewartet und irgendwie viel Geld an die Kinderwunschklinik überwiesen mit 27 ICSI-Inseminationen und so weiter. Wir brauchen irgendwie verhüten. Was soll das denn für ein Witz sein? Und schwuppdiwupp, ne, klingelt das Telefon und denkst auch so, die wollen auch was zum Beikurs wissen. Und dann sagen die, wir wollen uns anmelden fürs nächste Kind.
Ja.
Und dann sind die wieder schwanger, ohne alles. Ne? Auch das ist echt gar nicht so selten und das ist ein typisches Phänomen, worüber sich tatsächlich sogar die wissenschaftliche Welt wundert und keine Erklärung hat im Übrigen. Außer, da sind irgendwelche hormonellen Gänge da freigeschossen dann jetzt mal oder so. Also das ist ja Quatsch, war, ne?
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall auffällig.
Werbung. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche, es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
So.
So. Was haben wir noch? Eigentlich haben wir viel gesagt, ne?
Wir haben viel gesagt. Ich glaube einfach, dass es für die, für uns, so für den Hebammen-Salon ist so nochmal so die Frage, wann ist so der Weg, wann sollte ich mich wirklich aufmachen? Ne? Wir haben ja, glaube ich, uns war es wichtig, so in der Folge einfach zu sagen, dass man einfach erstmal, bevor man jetzt sozusagen Hilfe sucht, dass man erstmal guckt, was kann ich an meinen eigenen 3 Schrauben erstmal drehen, ne? So wie einfach guck ich auf den Schlaf, guck ich, wo kann ich weniger ein bisschen arbeiten, wo kann ich einfach ein bisschen mehr Ressourcen für mich einfach frei machen. Aber dann ist natürlich die große Frage, wann sollte ich dann sozusagen Hilfe suchen? Und das hast du eben ja auch schon mal, um das zusammenfassend nochmal ganz gut beschrieben, so, ne? Es kommt natürlich auch zu, wo stehe ich in meinem Leben, ne? Bin ich jetzt 38 und habe es jetzt schon ein halbes Jahr versucht, dann ist es natürlich schon einfach gut, dann habe ich noch mehr Druck, ja, in dem Sinne.
Und habe ich irgendwelche anderen medizinischen Issues auch. Ja, ne? Also es genau. gibt einfach Menschen mit angeborenen genetischen Erkrankungen, die sowieso mit einer Humangenetik anfangen, weil sie gar nicht wissen, was sie an Genen auch weitergeben. Oder mit Autoimmunerkrankungen, die möglicherweise schwieriger sind, wenn ich ein Hashimoto habe oder ja. sowas. Oder auch Frauen, die eine Erkrankung haben, die eine Dauermedikation erfordert, sei es jetzt also relativ verbreitet eine Depression, oder aber auch ne, MS oder eine Epilepsie oder so. Es gibt ja bestimmte Medikamente, wo man dann auch gucken muss und so, wo man schon viel früher auch in der Begleitung ist. Und je nachdem, an welchem Punkt man steht, sowohl in der Lebenssituation, biografisch, in der Partnerschaft, aber eben auch medizinisch, ist dieser Rat natürlich ein ganz unterschiedlicher. Und das können wir immer nur bei jeder Folge ja immer nur dreimal unterschreiben. Es ist ganz individuell.
Aber 6 bis 12 Monate ist eigentlich normal.
So. Das ist voll normal.
Das vielleicht mal so, um eine Zahl an die Hand zu gehen. Ihr habt jetzt erfahren, dass ihr vielleicht, wenn ihr jetzt gerade 20 seid, euch überlegt, ob ihr doch in den 20er bis 30ern eure Kinder bekommt. Ihr könnt eure Fruchtbarkeit beeinflussen. Das hat Karin super erklärt, was ihr einfach da machen kann. Und und es ist natürlich auch immer ein Zusammenspiel von Mann und Frau. Es ist nicht nur die Frau, sondern einfach auch
der Mann. Und im Zweifel würde ich echt sagen, go for it. Ne? Also weil Zweifel bleiben immer. Also die Idee, irgendwann sind die Zweifel weg. Das könnt ihr euch mal von der Backe putzen. Also im Zweifel, wenn ihr irgendwie, also oder dann gebt dem zumindest in der Weise eine Chance, dass ihr nicht mehr ganz so konsequent verhütet oder sowas. Ne? Und manche Entscheidungen trifft man einfach dadurch, dass man sich nicht so richtig entscheidet, aber dass das Leben für einen entscheidet. Mhm. Und darauf zu warten, dass der richtige Zeitpunkt kommt, das wird nie passieren. Das ist immer, gibt immer Gründe dagegen. Es gibt immer vernünftige Gründe, kein Kind zu bekommen. Und dass eine Entscheidung 100-0 ausgeht, das gibt's im Leben sowieso nicht. Und im Zweifel wäre mein Rat, go for it. Also was soll passieren? Ihr werdet nicht verhungern. Wir leben in einem Land, wo ihr gut abgesichert seid. Ich habe auch die erste Babyzeit habe ich von Hartz IV gelebt. Natürlich wünscht man sich das anders. Wenn der Typ abhaut, auch das ist nicht der Wunsch. Aber das ist alles. Man kriegt das alles hin. Und
man darf es nicht zerdenken. Ne?
Man darf es nicht zerdenken. Und im Zweifel würde ich immer sagen, gebt ihm ein Go.
Ja. Und dann habt ihr auch noch den Hebammensalon. Also wir werden euch da so durchführen. Wir machen ja nächste Woche weiter. Und das finde ich ganz schön, was du gerade gesagt hast, weil ich habe auch in Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal so ganz viel darüber, vielleicht noch ein ganz kurzer Schwenk, dass ich das noch einmal darüber halt so gelesen. Ne? Das Thema Mutterschaft ist ja gerade in aller, also so, ne, dass es halt nicht mehr so dargestellt wird. Das finde ich auch super, ne, dass es so rosa-rot ist. Aber trotzdem würdest du dich doch auch immer dafür wieder entscheiden. Ne? Also ich meine, das ist einfach.
Ich würde nicht so sehr in die Social Media Bubble abtauchen, wie super regretting Motherhood und so in der Frage des Kinderwunsches. Natürlich beschäftigt man sich damit, aber man kann auch ganz schön schlechte Laune kriegen oder ein ganz schön blödes Gefühl im Vorwege.
Ja.
Aber also, ja, gehört alles dazu. Sind immer alles mindestens 3 Seiten einer Medaille: die Vorderseite, die Rückseite und der Rand drumherum.
Der Rand drumherum.
In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Da werden wir über die frühe Schwangerschaft, wenn ihr dann schwanger geworden seid,
reden.
Sprechen.
Ich freue mich
auf euch.
Danke fürs Zuhören.
Und bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Der Hebammensalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Collett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.